Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarette. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Westband spielt.
Das Radio hat die Welt verändert. Es war in den 1920er Jahren das erste elektronische Massenmedium. Von Anfang an dient es dazu, die breite Bevölkerung über das Weltgeschehen zu informieren und natürlich auch, sie zu unterhalten. Seit 90 Jahren begleitet und beeinflusst das Radio die deutsche und die internationale Zeitgeschichte. Mein Name ist Gabor Pahl und mir gegenüber im Studio sitzt meine Kollegin Miriam Mörtel. Sie ist unsere Dokumentationsredakteurin und außerdem auch zuständig für das SWR2 Archivradio. Miriam, dieses Achtung, Achtung, hier ist Berlin, hören wir es gerade nochmal?
Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus.
Das markiert den Beginn des deutschen Rundfunks.
Das kann man so sagen, genau. Diese fünf berühmten Worte konnte man zum ersten Mal im Jahre 1923 hören. Das war nämlich das Jahr, in dem die Funkstunde Berlin ihren Sendebetrieb aufgenommen hat. Das war die erste Rundfunkgesellschaft in Deutschland. Ja, und Tonaufnahmen existieren natürlich auch schon vor dieser Zeit, aber die Rundfunklandschaft, die war in Deutschland eben noch nicht so ausgeprägt. Im Vergleich zu den USA, da hat man schon regelmäßigen Rundfunkbetrieb gehabt und wer weiß, wie lange das noch gedauert hätte, wenn in Deutschland nicht Hans Bredow gewesen wäre.
Hans Bredow, auf den Namen sollten wir kurz eingehen. Vater des Rundfunks wird er auch genannt, hatte im Ersten Weltkrieg ja angefangen mit dem Rundfunk zu experimentieren, und zwar mit einem Armeesender in Königs Wusterhausen. Kennt man hier jetzt weniger im Südwesten Deutschlands, das liegt in Brandenburg, und von dort aus hat er die Soldaten sozusagen mit Rundfunk beschallt.
Genau, und ich habe ein Interview mit Hans Bredow gefunden, das wurde im Jahr 1954 gemacht, und in dem erzählt er, wie er das gemacht hat.
Ich hatte dort ein kleines Team, einer von meinen Funkern, der sang sehr nett, ein anderer spielte Geige, einer spielte gefühlvoll Handharmonika, und so legte ich damit los und verbreitete Programme. Ich bin auf die Weise der erste Ansager geworden und der erste Programmdirektor, denn ich stellte diese Programme zusammen, sagte sie an, ich las aus Zeitungen vor, las einen Roman in Fortsetzung, täglich ein Stück, und so machten wir Musik und alles Mögliche und freuten uns ungeheuer über den Beifall, den wir bei den Frontsoldaten hatten. Ich muss sagen, ich habe das noch ziemlich mit einer gewissen Gleichgültigkeit gemacht. Aber als ich dann in die Schützengräben kam und die Leute mir zuströmten und begeistert waren davon und sagten, sie wissen gar nicht, was sie damit machen, dass wir hier in unserer in den tiefen Bunkern, in der Erde eingegrabenen Station hier so etwas bekommen, das ist einfach, gibt uns ein ganz neues Leben. Das hat mich so gepackt, dass ich sah, so wie ich zurückkomme, wird die Sache durchgeführt.
Ja, das war Hans Bredow. Das hat er dann ja auch gemacht, was er sich vorgenommen hatte damals im Weltkrieg. Nach dem Krieg wurde er Ministerialdirektor im Reichspostministerium. Das Ministerium war für alles zuständig, was mit dem Funk zu tun hatte, und dort hat er seine Pläne weitergetrieben. Was waren denn eigentlich seine Hauptmotive damals?
Hans Bredow war ja eigentlich so der Prototyp eines preußischen Beamten, also immer tadellos gekleidet, zurückhaltend, bescheiden. Er war aber nicht auf der Linie mit dem wilhelminischen Staat. Also der wilhelminische Staat, der wollte den Rundfunk eher für militärische und postalische Zwecke einsetzen. Und Bredow, der hat aber schon ganz früh erkannt, welche Bedeutung die Funktelegrafie eigentlich hatte, vor allem auch für den Alltag der Menschen. Und der wollte eben einen Rundfunk für alle schaffen.
Das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat, dass es zukünftig möglich sein würde, die Einsamkeit aus dem Leben des Menschen zu verbannen. Ich ging aus dabei von Erlebnis in den Schützengräben, und als ich nun nach Ende des Krieges die Möglichkeit bekam, meine Ideen durchzuführen, da kam eine ganze Reihe von großen Aufgaben an mich heran. Aber eine der ersten Aufgaben, die ich anpackte, war der Rundfunk.
Ja, Rundfunk gegen die Einsamkeit, das hat sich ja bis heute gehalten, nur dass es heute eben das Fernsehen ist, das zum Teil diese Funktion erfüllt, wo man sich dann davor setzt, wenn man es einem ein bisschen einsam ist.
Ja, wobei man darf sich das Radio nicht vorstellen wie heute, wenn man so nach dem Motto, wenn man in der Küche steht und kocht und im Hintergrund dudelt dann die Musik vor sich her. Das Radio war damals einfach was komplett Neues, das hat die volle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel nochmal einen alten Rundfunkpionier, Heinrich Brunswick. Der war Ende der 20er Jahre Student der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule in Berlin. Und er erzählt uns jetzt mal in einem Interview aus dem Jahre 1978, wie man früher Radio gehört hat und vor allem, wie sich das auch selbst angehört hat.
Die ersten Empfänger wurden mit Kopfhörer betrieben. Und man blieb beim Kopfhörer, wenn man einigermaßen Wert legte auf eine saubere Wiedergabe. Denn die Lautsprecher waren ganz gewöhnliche Schalldosen mit einem Trichter davor. Sie hatten also eine quäkende Wiedergabe, wie man sie sich heute kaum noch vorstellen kann. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Qualität der Sendungen schon der Mikrofone wegen auch nicht so war, wie wir es uns heute denken. So waren zum Beispiel die damaligen Mikrofone kaum in der Lage, Klaviermusik richtig wiederzugeben. Das Klavier war schwierig, ein schwierigeres Problem als ein ganzes Orchester. Die Schwierigkeit beim Klavier lag darin, dass die Klaviermusik in erster Linie sich aufbaut in ihrem ganzen Farbbild auf den Obertönen. Und ich sagte ja schon, dass diese Räume stark bedämpft waren. Und diese starke Dämpfung wirkte sich derartig stark auf die Klaviermusik aus, dass die Klaviermusik wirklich nur noch ein Blechgeklimper war.
Wir haben vorher dieses Achtung, Achtung, hier spricht Berlin gehört. Ist denn aus diesen ganz ersten Jahren des Rundfunks außer dieser Ansage noch viel erhalten?
Leider nur sehr wenig. Denn als man im Jahr 1923 mit dem Sendebetrieb begonnen hat, da wurde live gesendet. Und das Aufnehmen und Abspielen der Beiträge, das war ungeheuer aufwendig. Und es gab ja auch noch keine Tonbänder. Zu den ältesten Reportagen, die ich gefunden habe, gehört zum Beispiel auch die Trauerfeierlichkeit für den verstorbenen Außenminister Gustav Stresemann. Das war 1929. Da können wir jetzt mal reinhören.
Reporter ist Alfred Braun, der berühmte Alfred Braun.
Am Arbeitshaus Gustav Stresemanns ist der Sarg schon angelangt. Die Spitze des Zuges und die voraufgehende Kapelle zieht am Haus vorüber in Richtung zum Medaillonsplatz, so wie der Zug nach dem stillen Aufenthalt sich weiter bewegen wird. Der Sarg wird vor dem Haus Halt machen. Jetzt weithin über die Köpfe, über die Tschakos und über die Zylinder hinweg wird der Sarg bedeckt von der Reichsfahne und vom Grün und von den Blumenfarben der Kränze sichtbar. In langsamem Schritt zieht die Spitze des Zuges, die hinter der berittenen Schutzpolizei noch vor dem Sarg herfolgt, an unser Mikrofon vorüber. Der Sarg ist vorm Hauptportal des Auswärtigen Amtes angelangt. Hinter dem Sarg sieht man den Reichspräsidenten, der zu Fuß dem Sarg folgt. Bleibt vor dem Hauptportal stehen und sieht dem Sarg nach, der langsam jetzt an das Fenster des Arbeitszimmers fährt.
Ja, man hört sogar die Glocken im Hintergrund, ne? Mhm. Also was mir auffällt, also erstens, es ist zwar ein bisschen getragen, aber es ist wirkt überhaupt nicht altmodisch, ne? Und vor allem ist es gar nicht so, man denkt ja immer so, die alten Radiosprecher, die haben immer so überartikuliert gesprochen, damit sie beim Empfänger ankamen. Ist überhaupt nicht hier so bei dem Alfred Braun.
Ja, genau. Also Alfred Braun, ich kann auch noch ein bisschen was zu ihm erzählen, ist einfach eine Legende unter den deutschen Rundfunkreportern. Also er ist eigentlich ein Mann des Theaters gewesen, Schauspieler, und kam dann nur mit viel Widerwillen zum Rundfunk. Aber seine Stimme hat ganz schnell ganz Berlin fasziniert. Und in einem Interview aus dem Jahre 1952, da erzählt er, wie er zu seiner ersten Hörfunkreportage kam.
Herr Braun, ich bin zu Ihrer Wohnung gefahren, hier in Neuwestend in Charlottenburg, mit einem richtigen rundfunkmäßigen Übertragungswagen, mit einem Mikrofon, mit einem Kabel. Und ich freue mich, dass ich dem Nestor der Reportage gegenüber sitze. Das ist erfreulich für mich als ganz jungen Hasen, Herr Braun. Und nun müssen Sie erzählen, wie Sie als Erster das Mikrofon auf die Straße getragen haben.
Ja, eigentlich ist der Zufall der Vater der ersten Reportage gewesen. Es existierte in keines Hirn oder Bewusstsein ein Plan von der Reportage. Es war nicht mal ein rechter Weg, dessen wir uns bewusst waren. Es war noch nicht mal der dunkle Drang dazu da. Aber eines Tages war Berlin in Aufregung durch eine Mitteilung über Deutschland, wären Ozeanflieger gesichtet worden. Also Flieger, die dem Beispiel des ersten Überfliegers Lindbergh gefolgt waren, von Amerika nach Europa den Ozean zu überfliegen. Und da man sie bereits über Deutschland gesehen, war man nun sicher, sie würden in Berlin landen. Die sahen aber vielleicht in einer Nebeldecke den Wald vor Bäumen nicht und Berlin vor Häusern und Ausdehnungen nicht, flogen über Berlin hinweg und landeten irgendwo, und dies irgendwo war bei Cottbus. Und die beiden armen Flieger, die waren vor allen Dingen so hundemüde, dass man sie nicht von Cottbus nach Berlin zurückschicken konnte, sondern man packte sie in Cottbus erstmal in die Betten und ließ sie ausschlafen, und erst am nächsten Morgen machten sie dann einen Rückflug nach Berlin. Und die Berliner standen nun die ganze Nacht hindurch, vom Abend an, auf dem Tempelhofer Feld und warteten und warteten und guckten erst in den dämmerigen Abendhimmel und guckten dann auf den Nachthimmel und warteten, dass endlich Lichter, Positionslampen, dass endlich das Flugzeug der Ozeanflieger auftauchen würde. Und ich war eigentlich nur, um die Postenkette zu durchdringen. Die Polizei hatte sehr hermetisch fest abgeschlossen, weil man verhindern wollte, dass ähnliche Szenen wie beim Empfang von Lindbergh sich abspielten, dem man beinahe vor Begeisterung das Flugzeug in Frankreich zerrissen hätte. Ich war also, um durchzukommen durch die Sperrkette, mit meinem Mikrofon, das ich wie eine Fahne im Auto stehend vor mir herhob, so war ich zum Tempelhofer Feld gekommen und hatte mir dann einen Anschluss, einen Telefonanschluss dort gesichert und organisiert und habe nun ohne den Gedanken einer Reportage oder etwas Ähnlichem, wie es etwa die geschriebene Zeitungsreportage darstellt, einfach als ob ich ans Telefon ging, den Berlinern fortlaufend Stimmungsberichte gegeben über das, was sich auf dem Tempelhofer Feld entwickelte und abspielte. Und mit dem berlinischen Sinn, sich sehr schnell in eine ungewöhnte neue Situation zu finden, die Berliner sind ja nicht umsonst im Eckensteher verkörpert, die stehen eben an der Ecke und gucken nach allen Seiten und wo was Neues, was Frisches, was Lebendiges kommt, das halten sie an und da machen sie mit. Und so war es in der Nacht. Die Berliner waren schließlich durch die Absperrketten hindurchgedrungen, waren auf dem Tempelhofer Feld, da war einer oder mehrere von den Max-Gestalten, da waren Zeitungshändler, da kamen die Prominenten, die Ansprachen an das Publikum hielten, es wurde gesungen, und über das habe ich laufend berichtet. Und am nächsten Morgen haben wir zu unserer Freude und zu unserer Überraschung festgestellt, dass das mit Berlinern Spaß gemacht hatte. Dass die ganze lange Nacht zu Hause in ihrer Rundfunkecke mit den Scheuklappen des Kopfhörers am Ohr, nicht wahr, und immer peinlich bemüht, mit der Nadelspitze den winzigen Punkt im Kristall zu finden, damit sie nur ja die Verbindung zum Tempelhofer Feld nicht verloren, und jeden Augenblick wussten, dass die Ozeanflieger noch immer nicht da waren. Es war dann so, nach diesen ersten Erfolgen kam dann natürlich die Lust, möglichst das Mikrofon überall aufzubauen, wo etwas los war. Und es hat sich dann auch wieder etwas Besonderes entwickelt. Ich habe dann oft sogar im Arbeitszimmer von Politikern gestanden, ohne dass die Politiker, die am Ende nicht damit einverstanden gewesen wären, es handelte sich um den Reichspräsidenten und um Minister, dass die eine Ahnung davon hatten, dass ich im Zimmer war. Ich stand dann in irgendeiner Türnische hinter einem Teppich oder einem Schrank verborgen und durfte nun diese Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, die völlig unbefangen gar nichts davon ahnten, tatsächlich belauschen. Entstanden ist diese sogenannte Flüsterreportage, wie man das in Berlin nannte, bei einem Anlass im Ausland. Ich wurde nach Stockholm geschickt, die Verleihung des Nobelpreises an Thomas Mann zu übertragen. Und der sonst so moderne König von Schweden, der hatte irgendeine, wenn nicht eine Animosität, so zumindest noch seine Bedenken damals gegen den Rundfunk. Kurzum, er wollte bei dem feierlichen Akt das Instrument nicht vor sich sehen. Und es sah eine Weile so aus, als ob ich unverrichteter Dinge wieder nach Deutschland zurückkehren müsse. Und da erfand dann jemand auch so einen verborgenen Fleck, wo ich hinter einem Teppich stehen konnte. Es war aber, die Möglichkeit war nicht anders, ganz dicht hinter dem Rücken des Königs. Und ich musste nun flüsternd erzählen, wie Thomas Mann befangen herankam und den Preis in die Hände bekam und was er dazu sagte, und musste das alles so leise über die Ostsee nach Berlin verkaufen, dass der König nichts davon hörte.
Das war dann sozusagen die Sendung mit dem versteckten Mikrofon. Aber im Grunde war er dann erstmal der erste Reporter, ohne dass er sich Reporter genannt hat. Und
genau,
dann noch so investigativ einfach mal dazustellen und hören, was die Politiker so sagen. Gibt es von diesen Flüsterreportagen, hat er es, glaube ich, genannt, gibt es da was?
Ich habe da genau die Reportage gefunden, die er auch in diesem O-Ton erwähnt hat, nämlich von der Nobelpreisverleihung Thomas Manns. Die stammt aus dem Jahr 1929 und man sieht ihn regelrecht hinter diesem Teppich stehen und darüber berichten.
Thomas Mann hat sich erhoben, seinen Platz auf dem Podium verlassen. Er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König. Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief. Einfallsturm für Thomas Mann. Thomas Mann kehrt an seinem Platz auf der Estrade zurück. Im Hintergrund schwingen schwedische Studenten die deutsche Fahne, das Orchester, beginnt die Nationalhymne.
So, das war 1929. Bevor wir jetzt die 20er Jahre verlassen, nochmal rückblickend. Also wieso hat sich der Rundfunk in Deutschland doch so relativ spät entwickelt, jetzt wenn man es mit USA zum Beispiel vergleicht?
Ja, das beantwortet uns am besten nochmal der uns schon bekannte Professor Brunswick.
Das war dieser Rundfunktechniker, ne?
Genau. Der hat die Anfänge des Rundfunks nicht nur selber miterlebt, der hat das auch studiert und das später dann auch an der Universität gelehrt. Warum sich der Rundfunk so spät entwickelt hat in Deutschland, diese Frage wurde ihm schon mal in einem Interview 1978 gestellt.
Diese Gründe waren politischer Art. Einmal wehrten sich das Innenministerium und die damalige Reichswehr sehr dagegen, Rundfunkempfänger in private Hand zu geben, weil sie fürchteten, dass auf die Weise das Post- und das Staatsgeheimnis verletzt werden könnte. Andererseits konnte man sich der Entwicklung nicht ausschließen und musste irgendwann einmal nachziehen. Nun war der technische Stand so, dass einige Jahre vorher schon in Königs Wusterhausen Versuche gemacht worden waren, den damaligen Wirtschaftsrundfunk, der ein telegrafischer Rundfunk war, auf Telefonie umzustellen. Und einer der dortigen Beamten in Königs Wusterhausen, ein Herr Schwarzkopf, ist auf den Gedanken gekommen, Sonntagvormittagkonzerte rein privat zu veranstalten über den dortigen Sender. Das war natürlich, wenn wir es mit heutiger Sicht sehen wollten, eine Art Schwarzsenden. Denn der Sender war zu diesem Zweck nicht da und ein lizenzierter Hörerkreis existierte auch nicht. Abgehört werden konnten also diese Sendungen nur von den Hörern im Ausland und eventuell einigen wenigen im Inland, die tatsächlich als Forscher oder dergleichen eine Sonderlizenz hatten. Jedenfalls hatten diese Sendungen zur Folge, dass aus dem Ausland, von den Deutschen im Ausland, eine ganze Menge Anerkennungsschreiben beim Auswärtigen Amt eintrafen. Und das Auswärtige Amt hatte deshalb ein Interesse daran, dass diese Sendungen weiterhin stattfanden. Jetzt stand die Post genau zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite hagelte es Beschwerden, sobald ein Konzert stattgefunden hatte, Beschwerden von Innenministerium und Reichswehr. Auf der anderen wollte gern das Auswärtige Amt, dass diese Sendungen fortgesetzt wurden. Die Post hat sich dabei sehr salomonisch verhalten. Sobald eine Beschwerde eintraf, bekam der Leiter von Königs Wusterhausen einen Rüffel. Aber man ließ deutlich durchblicken, dass wenn sie das weitermachen würden, dann würde auch nichts passieren.
Ja, und dann ging es ja offenbar zügig voran nach diesen ersten Startschwierigkeiten. Ich habe eine Zahl gefunden, 1925 wurden schon über 1 Million Rundfunkempfangsgenehmigungen erteilt.
Genau.
Man brauchte eine Genehmigung zum Radio hören.
Man brauchte allen Ernstes eine Genehmigung.
Sie hören das SWR2 Archivradio über die Geschichte des Hörfunks in Deutschland. Miriam, was hast du uns denn noch für Juwelen aus den Anfängen der Radiogeschichte mitgebracht?
Ja, also nach der ersten Rundfunkreportage habe ich jetzt das erste Rundfunkferngespräch.
Das heute würde man Interview sagen wahrscheinlich, oder?
Heute würde man Interview sagen.
Nee, Ferngespräch ist natürlich, weil es telefonisch war dann.
Nein, das war kein Telefongespräch. Die Übertragung erfolgte über Kurzwelle.
Ah, okay.
Ja, das erste Rundfunkferngespräch fand statt im Oktober 1932 und zwar zwischen dem Funkhaus Berlin und Indonesien, genauer gesagt Batavia, das ist das heutige Jakarta. Der Interviewpartner war der Weltflieger Wilhelm von Gronau.
Dann hören wir doch einfach zumindest mal in den Anfang hinein.
Achtung, Achtung, hier ist Deutschland, hier ist Berlin. Hallo, hallo, ist dort Batavia?
Ja, hallo.
Herr von Gronau?
Batavia, ja, jetzt.
Guten Tag, Herr von Gronau. Hier ist Dr. Radke, Reichsrundfunkgesellschaft Berlin. Das ist ja großartig, dass wir Sie so gut erreicht haben.
Ja.
War nicht ganz einfach, Sie zu erwischen. So freue ich mich ganz besonders, dass ich nun doch Gelegenheit habe, Ihnen auf diesem Wege die wärmsten und herzlichsten Glückwünsche aller deutschen Sender und Hörer zu Ihren bisherigen Erfolgen übermitteln zu können. Und nun, Herr von Gronau, Sie werden sich ja schon denken können, sind wir alle sehr neugierig, von Ihren Erlebnissen unterwegs zu hören. Am besten ist es vielleicht, ich richte ein paar Fragen an Sie. Wenn ich recht unterrichtet bin, Herr von Gronau, verspricht Ihr Flug, der erste vollständige Weltflug, mit einem deutschen Flugzeug zu werden. Die Weltflüge von Freiherr von König Watthausen und Elli Beinhorn umfassten doch im Wesentlichen Landstrecken, während die Flugzeuge auf den Wasserstrecken mit dem Dampfer befördert wurden, nicht wahr?
Jawohl, so ist es. Ja, und das ist ja gerade das Ausschlaggebende, dass wir mit einem Wasserflugzeug geflogen sind.
Ja, eben.
So gerade die Seestrecken gut überwinden können, während für uns Landstrecken gewisse Hindernisse sind.
Herr von Gronau, die Landstrecken waren besonders schwierig, glaube ich, beim Rocky Mountains, weil diese außerordentlich hoch sind, nicht wahr? Etwa 3000 Meter. Dann hatten Sie doch auch Inland-Eisstrecken zu überwinden, Grönland und so weiter, nicht wahr?
Ja.
Das wird eine kolossale Leistung, nicht wahr? Dann, welche waren da unangenehmer, die amerikanischen Landstrecken oder die Eisstrecken?
Na, das Inland-Eis haben wir diesmal nur im südlichsten Teil von Grönland überflogen.
Ach so.
Aber sympathisch ist das auf keinen Fall.
Das glaube ich.
Und die Gebirge sind ja auch nicht sehr schön, aber wir hatten Glück mit dem Wetter. Es war recht sichtig.
Ja.
Es ist doch eine Menge Wasser, auch selbst in den Rocky Mountains, Seen
ja,
und so,
ja.
Sodass die Sache eigentlich nicht so übermäßig gefährlich war.
Ja, das klingt im Gegensatz zu der Reportage vorher, die noch recht modern klang, klingt das jetzt ja nun wirklich altmodisch. Ne?
Mm-mm.
Es war immerhin das erste Ferngespräch, was im Radio übertragen wurde. Außerdem, man spürt ja auch noch in diesen Interviews, dass da wirklich noch die Begeisterung mitschwingt für dieses Medium, für dieses neue Medium Radio.
Ja klar, also man muss auch bedenken, wir befinden uns jetzt Anfang der 30er Jahre, da gab es immerhin schon weit über 1 Million Zuhörer. Es war aber immer noch eine Technik, die nicht selbstverständlich war, weder für die Macher noch für die Hörer.
Du hast vorhin gesagt, Miriam, es wurde insgesamt wenig aufgezeichnet in diesen ersten Jahren. Es ist wenig erhalten, eigentlich wenig Aufzeichnungen erhalten.
Genau, also wenn gesprochen wurde, dann war das live und die Musik, die kam vom Grammophon.
Dann heißt es ja auch, also wenn ich jetzt wieder auf Reporter zurückkomme, wenn man dran denkt, wie heute Reporter ihre Berichte machen, die gehen raus mit dem Aufnahmegerät. Also als ich noch jung war, war das auch noch mit so einem Kassettenrekorder. Mhm. Unsere Vorgänger waren dann noch mit einem Tonbandgerät draußen. Dann nimmt man die Interviews und baut daraus dann einen Bericht. Aber das war ja damals noch gar nicht möglich.
Nein, das kam erst später. Da musste sich die Technik erst noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Wachsplatten wurden dann durch andere Platten abgelöst. Und das erzählt uns jetzt noch mal Heinz Laubenthal, der in den 30er Jahren beim Südfunk Stuttgart angefangen hat.
Wir hatten damals diese biegsamen Platten, die sogenannten Zellophanplatten. Die waren rötlich und wir fuhren also mit einem großen Möbelwagen-ähnlichen Gefährt los. Da waren die Plattenteller drin. Da war ein Techniker dabei und ein Fahrer. Manchmal war der Fahrer auch gleichzeitig Techniker, der alles vorbereitete. Der gab einem das Kabel und das Kondensatormikrofon in die Hand. Dann konnte man seine Reportage machen. Und nachher, wenn man nun wollte, dass man das eine oder andere herausnehmen wollte, weil es einfach zu lang geworden ist, dann stand man natürlich zunächst mal vor einem Rätsel. Man hatte diese Platte, die aussah wie eine biegsame Grammophonplatte. Und da machte man nun an der Stelle, wo man die Nadel absetzen wollte, wo man also raus wollte, wie wir sagen in der Reportage, einen gelben Strich auf diese rote Platte und da, wo man wieder rein wollte, machte man wieder einen gelben Strich hin und das war Sache des Technikers. Die bekamen ein Stichwort aufgeschrieben, ganz genau, wo sie raus müssen und richtig haben sie den Tonhebel hochgehoben und rübergehoben. Da war ein ganz kleiner Moment, eine kleine Pause, Bruchteil von einer Sekunde, möchte ich sagen, und dann war die Nadel wieder auf der Platte drauf und dann ging es wieder weiter. Es gab eine solche Fertigkeit bei diesen Technikern, dass sie eines Tages so weit waren, dass man das überhaupt nicht mehr merkt.
Okay, also man hört, die Technik hat sich dann immer weiterentwickelt und die neuesten Techniken, die konnte man natürlich damals schon auf der damals noch deutschen, heute internationalen Funkausstellung in Berlin bestaunen. Die erste dieser Funkausstellungen 1924.
Genau.
Es war im gleichen Jahr, als in Stuttgart der Süddeutsche Rundfunk in Betrieb ging.
Ja, schöner Zufall. Ja, und wie heute auch, so wurden auch schon damals zur Eröffnung große Reden geschwungen. Eine ist besonders hörenswert, das ist nämlich die von der Funkausstellung aus dem Jahre 1930. Da sprach nämlich Albert Einstein und man beachte den einsteinischen Singsang.
Verehrte Ahn und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Denket auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen. Denn sie erleichtern nicht nur des Menschen Tagewerk, sondern machen auch die Werke der feinsten Denker und Künstler, deren Genuss noch vor kurzem ein Privileg bevorzugter Klassen war, der Gesamtheit zugänglich und erwecken so die Völker aus schläfriger Stumpfheit. Was speziell den Rundfunk anlangt, so hat er eine einzigartige Funktion zu erfüllen im Sinne der Völkerversöhnung. Bis auf unsere Tage lernten die Völker einander fast ausschließlich durch den verzerrenden Spiegel der eigenen Tagespresse kennen. Der Rundfunk zeigt sie einander in lebendigster Form und in der Hauptsache von der liebenswürdigen Seite.
Ja, das war die schöne Hoffnung von Albert Einstein, der Rundfunk als Wegbereiter für Demokratie und Völkerverständigung. Aber in Deutschland ging es ja erstmal in eine ganz andere Richtung. 1933 kam Hitler an die Macht und mit ihm sein Propagandachef Josef Goebbels. Und von dem hören wir an dieser Stelle jetzt nur einen Satz, der aber schon alles sagt.
Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns, niemandem sonst.
Und so kann man sagen, der Rundfunk, das Radio hat eigentlich immer als Verstärker gewirkt. In Demokratien hat es die Demokratisierung gefördert, in Diktaturen aber eben auch die Unterdrückung. Wir belassen es an dieser Stelle dabei. Es gibt von diesem Archivradiogespräch auch eine Stundenfassung. Da erzählen wir, wie die deutsche Radiogeschichte weiterging in der Nazizeit und nach dem Krieg. Diese Stundensendung finden Sie im Internet unter swr2.de/archivradio. Und auf der gleichen Seite können Sie im Übrigen auch sämtliche Tondokumente und Interviews dieser Sendung in Originallänge nachhören, in einer Audioschleife, die wir alle 4 Stunden wiederholen. Das war das SWR2-Archivradio-Gespräch über die Geschichte des Hörfunks mit
Miriam Mörtel
und Gabor Pahl.